From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur vierten Versammlung der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen auch herzlich all diejenigen, die diese Versammlung überall auf der Welt im Radio, Fernsehen oder Internet oder über Satellit mitverfolgen. Wir begrüßen ebenfalls die Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche, die heute Morgen hier sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Richard Elliott und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Die ihr den Herrn liebt« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Heut am heiligen Tag der Freude«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er.
Our beloved Heavenly Father,
unser geliebter Vater im Himmel, an diesem schönen Sabbat kommen wir demütig vor dich und sind im Herzen bereit, unterwiesen zu werden. Möge dein Geist bei uns sein. Wir geben dir einen willigen Sinn und ein offenes Herz und bitten dich heute, dass du uns segnen mögest, damit wir innerlich inspiriert werden und unser Herz berührt. Wir beten für diejenigen, die singen und sprechen werden, und für all uns, die Zuhörer, dass wir heute gestärkt werden und mehr wie dein Sohn Jesus Christus werden und diesen Tag verwenden, um für wahr bessere Diener und Jünger zu werden. Wir danken dir dafür, dass wir heute zusammen sein dürfen, wo auch immer in der Welt es sein mag. Und das beten wir, darum beten wir demütig und dankbar im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Der Chor singt nun das Lied »Gehe tapfer vorwärts«. Nach dem Lied freuen wir uns, von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Ihm folgen Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel und Schwester Jean Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung.
Courage, for
Thank you, choir. What a blessing.
Vielen Dank an den Chor und was Sie für ein großartiger Segen für uns sind. Danke, die wir alle Ihnen zuhören dürfen. Im Laufe der Jahre durfte ich mit etlichen Menschen zusammenkommen, deren Sorgen offenbar wirklich bis in die Tiefen ihrer Seele reichten. In solchen Augenblicken hörte ich meinen geliebten Brüdern und Schwestern zu und trauerte mit ihnen über das, was sie bedrückte. Ich dachte ernsthaft darüber nach, was ich ihnen sagen sollte, und rang um Erkenntnis, wie ich sie in ihren Prüfungen trösten und unterstützen könnte. Oft liegt der Kummer in etwas begründet, was dem Betreffenden wie ein Ende vorkommt. Manche sehen sich mit dem Ende einer liebgewonnenen Beziehung konfrontiert, wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt oder ein Angehöriger sich ihnen entfremdet hat. Andere wähnen sich am Ende ihrer Hoffnungen, der Hoffnung zu heiraten, Kinder zu bekommen oder mit einer Krankheit fertig zu werden. Wieder andere sehen sich am Ende ihres Glaubens, wenn die verwirrenden und widersprüchlichen Stimmen in der Welt sie dazu verleiten, das, was sie einst als wahr erkannt haben, in Frage zu stellen oder sich gar davon abzuwenden. Früher oder später erleben wir alle wohl Zeiten, in denen der Grundstoff, aus dem unsere Welt besteht, an den Nähten aufzureißen scheint und wir einsam, enttäuscht und hilflos zurückbleiben. Das kann jedem passieren. Niemand ist dagegen gefeilt. Jeder befindet sich in einer anderen Lebenslage und die einzelnen Umstände sehen bei jedem anders aus. Und doch ist mir bewusst geworden, dass es etwas gibt, was uns die Bitterkeit nehmen kann, die uns überkommen mag. Eines können wir tun, um das Leben angenehmer, erfreulicher, ja sogar herrlich zu machen. Wir können dankbar sein. Der Weisheit der Welt scheint der Rat, dass man Gott dankbar sein soll, wenn einen Kummer und Sorgen bedrückt, zuwiderzulaufen. Doch wer den Krug der Bitterkeit zur Seite stellt und stattdessen den Kelch der Dankbarkeit zur Hand nimmt, kann sich an einem reinigenden Trank erquicken, der ihm Heilung, Frieden und Erkenntnis gibt. Uns als Nachfolgern Christi ist es geboten, dem Herrn, unserem Gott, in allem zu danken, ihm ein Danklied anzustimmen und unser Herz von Dank gegen Gott erfüllt zu sein. Warum gebietet Gott uns, dankbar zu sein? All seine Gebote dienen dem Zweck, uns Segnungen zugänglich zu machen. Jedes Gebot bietet uns eine Gelegenheit, unsere Entscheidungsfreiheit auszuüben und Segnungen zu empfangen. Unser liebevoller Vater im Himmel weiß, dass wir zur wahrer Freude und großem Glück finden, wenn wir uns dafür entscheiden, stets dankbar zu sein. Da mag nun jemand einwerfen, für was soll ich dankbar sein, wenn meine Welt auseinanderbricht? Vielleicht ist es der falsche Ansatz, sich einzig allein zu fragen, für was man dankbar ist. Es ist schwierig, dankbar zu sein, wenn diese Dankbarkeit nur von der Anzahl der Segnungen bestimmt wird, die uns bewusst sind. Gewiss soll man seine Segnungen häufig zählen. Und wer es einmal probiert hat, weiß, dass es derer viele gibt. Aber ich glaube nicht, dass der Herr von uns in Zeiten der Prüfung weniger Dankbarkeit erwartet, als wenn wir alles haben und es uns gut geht. Tatsächlich ist es in den Heiligen Schriften meist nicht von der Dankbarkeit für etwas die Rede, sondern davon, dass man allgemein dankbar ist oder eine dankbare Einstellung hat. Es ist leicht, für etwas dankbar zu sein, wenn das Leben unseren Wünschen gemäß verläuft. Was aber, wenn das, was wir uns wünschen, außer Reichweite scheint? Ich möchte Ihnen empfehlen, Dankbarkeit als eine Einstellungssache anzusehen, als eine Lebensanschauung, die von der momentanen Lage unabhängig ist. Mit anderen Worten, ich wünschte, wir wären weniger darauf bedacht, für etwas dankbar zu sein, als vielmehr darauf, in unserer jeweiligen Lebenslage dankbar zu sein, wie immer sie auch aussehen mag. Dabei fällt mir eine alte Geschichte von dem Ober ein, der einen Gast fragt, ob ihm das Essen geschmeckt habe. Der Gast erwidert, er sei zwar alles recht gewesen, aber er hätte doch gerne noch etwas mehr Brot gehabt. Als er am nächsten Tag wiederkommt, hat der Ober die Brotmenge verdoppelt und gibt ihm 4 Scheiben statt 2. Aber der Mann ist immer noch unzufrieden. Tags darauf hat der Ober die Menge noch einmal verdoppelt, doch vergebens. Am 4. Tag ist der Ober fest entschlossen, den Mann zufriedenzustellen. Er nimmt also einen Laib Brot von 3 Metern Länge zur Hand, schneidet ihn mitten durch und serviert ihn lächelnd seinem Gast. Der Ober kann es kaum erwarten, wie der Mann darauf reagieren wird. Nach dem Essen blickt der Mann auf und sagt, es war wie immer gut. Aber wie ich sehe, sind Sie zu 2 Scheiben Brot zurückgekehrt. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben die Wahl. Es liegt an uns, ob wir unsere Dankbarkeit jedes Mal beschränken, wenn wir meinen, uns seien Segnungen entgangen, oder ob wir uns vornehmen, wie Nephi, unentwegt von Herzen dankbar zu sein. Als seine Brüder ihn an dem Schiff festgebunden hatten, das er gebaut hatte, um sie ins verheißene Land zu führen, entzündeten sich seine Fußknöchel und Handgelenke dermaßen, dass sie schließlich über die Maßen angeschwollen waren und ein heftiges Unwetter drohte, ihn in die Tiefen des Meeres zu verschlingen. Dennoch, sagte Nephi, schaute ich zu meinem Gott auf und ich pries ihn den ganzen Tag lang und ich murrte nicht gegen den Herrn wegen meiner Bedrängnisse. Wir können uns vornehmen, wie Hiob zu sein, der offenbar alles gehabt hat und dann alles verlor. Dennoch, sagte Hiob, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir können uns vornehmen, wie die Mormonen-Pioniere zu sein, die sich ihre dankbare Einstellung auf dem langwierigen und schmerzhaften Weg zum großen Salzsee bewahrten und sogar noch sangen und tanzten und jubelten, wie gütig ihr Gott war. Viele von uns hätten da lieber aufgegeben, gejammert oder sich über die Strapazen der Reise beschwert. Wir können uns vornehmen, wie der Prophet Joseph Smith zu sein, der als Gefangener im Gefängnis zu Liberty unter beklagenswerten Umständen diese inspirierten Worte niederschrieb. Vielgeliebte Brüder, lasst uns frohgemut alles tun, was in unserer Macht liegt, und dann mögen wir mit größter Zuversicht ruhig stehen, um die Errettung Gottes zu sehen und dass sein Arm offenbar werde. Wir können uns vornehmen, dankbar zu sein, komme, was wolle. Diese Art Dankbarkeit reicht über alles hinaus, was um uns herum geschieht. Sie übersteigt Enttäuschungen, Mutlosigkeit und Verzweiflung. Sie erblüht genauso schön in einer eisigen Winterlandschaft wie im wohlig warmen Sommer. Wenn wir Gott in unserer jeweiligen Lebenslage dankbar sind, können wir inmitten von Bedrängnissen sanften Frieden verspüren. Auch wenn wir Kummer haben, können wir unser Herz zum Lobgesang erheben. Auch wenn wir Schmerzen haben, können wir uns über das Sühnopfer Christi freuen. Auch wenn uns Sorgen bitterkalt bedrängen, können wir von der wärmenden Nähe des Himmels umfangen werden. Manchmal glauben wir, die Dankbarkeit stelle sich nach der Beseitigung unserer Probleme ein. Doch das ist fürchterlich kurzsichtig. Wie viel entgeht uns im Leben, weil wir auf den Regenbogen warten, anstatt dem Herrn zu danken, dass es Regen gibt? In schwierigen Zeiten dankbar zu sein, bedeutet ja nicht, dass uns die gegebenen Umstände gefallen. Es bedeutet aber durchaus, dass wir mit gläubigem Auge über die Schwierigkeiten hinausblicken. Diese Dankbarkeit ist kein Lippenbekenntnis, sondern kommt vom Herzen. Sie heilt uns innerlich und erweitert unser Verständnis. Dankbarkeit in jeder Lebenslage ist ein Ausdruck unseres Glaubens an Gott. Dazu müssen wir auf Gott vertrauen und auf etwas hoffen, was man vielleicht nicht sieht, aber was wahr ist. Mit unserer Dankbarkeit folgen wir dem Beispiel unseres geliebten Erlösers, der gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. In wahrer Dankbarkeit zeigen sich auch unsere Hoffnung und unser Zeugnis. Sie rührt daher, dass wir die Prüfungen im Leben nicht immer verstehen, aber darauf vertrauen, dass dies eines Tages so sein wird. Unser Sinn für Dankbarkeit wird unter allen Umständen von den vielen heiligen Wahrheiten gestützt, die wir zweifellos erkannt haben, dass unser Vater seinen Kindern den großen Plan des Glücklichseins gegeben hat, dass wir dank des Sühnopfers seines Sohnes Jesus Christus für immer mit unseren Lieben weiterleben können, dass wir einst einen herrlichen, vollkommenen und unsterblichen Körper haben werden, frei von Krankheiten und Behinderungen, und dass an die Stelle der Tränen, die wir aus Traurigkeit oder angesichts von Verlusten vergießen, eine Fülle der Freude und des Glücks treten wird in reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß. Es muss diese Art Zeugnis gewesen sein, die die Apostel des Erlösers verändert hat. Aus ängstlichen, zweifelnden Männern wurden furchtlose, fröhliche Sendboten des Meisters. In den Stunden nach der Kreuzigung verzerrten sie sich vor Verzweiflung und Gram, außerstande zu begreifen, was sich gerade zugetragen hatte. Doch dann änderte sich alles mit einem Schlag. Der Herr erschien ihnen und erklärte, seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Als die Apostel den auferstandenen Christus erkannten, als sie die herrliche Auferstehung ihres geliebten Erlösers miterlebten, wurden sie zu anderen Männern. Nichts konnte sie davon abhalten, ihre Mission zu erfüllen. Mutig und entschlossen nahmen sie die Qualen, Erniedrigungen und selbst den Tod an, der sie wegen ihres Zeugnisses ereilen sollte. Sie ließen sich nicht davon abschrecken, ihren Herrn zu preisen und ihm zu dienen. Durch sie veränderten sie das Leben der Menschen. Sie veränderten die Welt. Wir müssen nicht wie die Apostel den Erlöser sehen, aber wir müssen dieselbe Veränderung erleben. Unser Zeugnis von Christus, das wir dem Heiligen Geist verdanken, kann uns helfen, über jedes enttäuschende Ende im Erdenleben hinauszublicken und die strahlende Zukunft zu sehen, die der Erretter uns bereitet hat. Ist es angesichts unseres Wissens um unsere ewige Bestimmung verwunderlich, dass uns jedes bittere Ende im Leben unerträglich ist? Irgendetwas in uns scheint sich gegen jedes Ende zu sträuben. Woran liegt das? Es liegt daran, dass wir aus dem Stoff sind, aus dem die Ewigkeit ist. Wir sind ewige Wesen, Kinder des allmächtigen Gottes, dessen Name endlos ist und der uns ewige Segnungen ohne Zahl verheißt. Wir sind nicht für ein Ende bestimmt. Je mehr wir über das Evangelium Jesu Christi erfahren, desto mehr wird uns bewusst, dass jedes Ende hier auf Erden gar kein Ende ist. Es gibt lediglich Unterbrechungen, einen vorübergehenden Stopp, der uns eines Tages im Vergleich mit der ewigen Freude, die die Glaubenstreuen erwartet, geringfügig erscheinen wird. Wie dankbar bin ich meinem Vater im Himmel, dass es in seinem Plan kein echtes Ende gibt, sondern nur immerwährende Anfänge. Brüder und Schwestern, haben wir nicht Grund, ungeachtet der Umstände, in denen wir uns befinden, voller Dankbarkeit zu sein? Brauchen wir noch bessere Gründe, damit unser Herz von Dank erfüllt ist gegen Gott? Haben wir also nicht großen Grund, uns zu freuen? Was für ein Segen für uns, wenn wir Gottes Meisterhand in dem wunderbaren Webteppich des Lebens erkennen. Dankbarkeit gegenüber unserem Vater im Himmel erweitert unsere Wahrnehmungsvermögen und klärt unseren Blick. Sie regt zur Bescheidenheit an und stärkt das Einfühlungsvermögen gegenüber unseren Mitmenschen und allem, was Gott erschaffen hat. Sie ist ein Katalysator für alle christlichen Eigenschaften. Ein dankbares Herz ist die Mutter aller Tugenden. Der Herr hat uns verheißen, wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden und die Dinge dieser Erde werden ihm hinzugefügt werden. Mögen wir in Danksagung leben, vor allem, wenn wir vor einem der scheinbar unerklärlichen Enden stehen, die zum Erdenleben dazugehören. Mögen wir unsere Seele gestatten, sich dankbar unserem barmherzigen Vater im Himmel zuzuwenden. Mögen wir stets und immerzu unsere Stimme erheben und in Wort und Tat unserem Vater im Himmel und seinem Sohn unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Darum bete ich und lasse Ihnen mein Zeugnis und meinen Segen im heiligen Namen unseres Meisters, nämlich Jesus Christus. Amen.
Im September ist es 64 Jahre her, dass ich von meiner Mission in England zurückkehrte. 3 Tage nach meiner Rückkehr besuchte ich mit einem Freund einen Tanzabend zum Kennenlernen für Neuzugänge an der University of Utah. Mein Freund erzählte mir von einer hübschen Studentin im 2. Studienjahr, Barbara Bowen. Er meinte, ich müsse sie unbedingt kennenlernen. Er geleitete sie zu mir, stellte uns vor und wir tanzten. Leider war es ein sogenannter Abklatschball. Man konnte also mit seiner Partnerin nur so lange tanzen, bis man abgeklatscht wurde. Barbara war quirlig und beliebt. Daher konnte ich nicht einmal eine Minute lang mit ihr tanzen, ehe ein anderer junger Mann mich abklatschte. Das konnte ich einfach nicht hinnehmen. Da ich auf Mission gelernt hatte, wie wichtig das Nachfassen ist, brachte ich ihre Telefonnummer in Erfahrung und rief sie am nächsten Tag an. Ich wollte mit ihr ausgehen, doch sie hatte mit dem Studium zu tun und stand schon bei Freunden im Wort. Zum Glück hatte ich auf Mission gelernt, selbst angesichts von Entmutigung beharrlich zu bleiben. Und so gelang es mir schließlich, mich mit ihr zu verabreden. Auf diese Verabredung folgten weitere. Irgendwie konnte ich sie bei diesen Verabredungen davon überzeugen, dass ich der einzig wahre und lebendige zurückgekehrte Missionar war, zumindest soweit es sie betraf. Jetzt, 64 Jahre später, sind 7 Kinder und viele Enkel und Urenkel der Beweis für die bedeutende Wahrheit, dass man eine Botschaft, auch wenn sie noch so gut sein mag, möglicherweise nicht überbringen kann, wenn man nicht beständig und beharrlich nachfasst. Vielleicht hatte ich deshalb das deutliche Gefühl, ich solle heute 2 Konferenzansprachen noch einmal aufgreifen, die ich in letzter Zeit gehalten habe. Bei der Herbstkonferenz 2011 habe ich uns eindringlich aufgefordert, wir sollten uns dieser Worte des Herrn erinnern. Denn so soll meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Mit diesen Worten stellt der Herr klar, dass dies nicht nur eine formelle Bezeichnung ist, sondern der Name, wie seine Kirche heißen soll. Vor dem Hintergrund dieser glasklaren Aussage sollen wir die Kirche nicht anders bezeichnen, etwa als Mormonenkirche oder als HLT-Kirche. Der Begriff Mormone kann in bestimmten Zusammenhang angebracht sein, um sich auf Mitglieder der Kirche zu beziehen, wie etwa die Mormonenpioniere oder auf Einrichtungen wie etwa den Tabernakelchor. Die Mitglieder der Kirche sind ja weithin als Mormonen bekannt. Und wenn wir mit Andersgläubigen zu tun haben, mag es durchaus passend sein, uns selbst als Mormonen zu bezeichnen. Doch sollten wir auch immer den vollen Namen der Kirche nennen. Wenn Mitglieder lernen, den richtigen Namen der Kirche zusammen mit dem Wort Mormonen zu verwenden, unterstreicht dies, dass wir Christen sind, Mitglieder der Kirche des Erretters. Brüder und Schwestern, greifen wir das doch wieder auf, fassen wir nach und gewöhnen wir uns an, jederzeit klarzustellen, dass wir der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, angehören. Die zweite Ansprache, bei der ich dachte, ich solle noch einmal nachfassen, habe ich erst bei der letzten Generalkonferenz gehalten. Darin forderte ich die Mitglieder auf, zu beten, um zumindest einem Menschen geführt zu werden, den sie vor Weihnachten einladen könnten, das wiederhergestellte Evangelium kennenzulernen. Viele Mitglieder der Kirche haben mir berichtet, dass sie besondere Erlebnisse hatten, nachdem sie den Herrn um Gelegenheiten zur Missionsarbeit gebeten hatten. Ein zurückgekehrter Missionar zum Beispiel bat speziell darum, zu dem einen Menschen geführt zu werden, den er erreichen könnte. Da kam ihm der Name einer früheren Mitschülerin in den Sinn. Er nahm über Facebook Kontakt mit ihr auf und erfuhr, dass sie seit längerem betete, um den Sinn und Zweck des Lebens zu erfahren. Er fasste genau zu dem Zeitpunkt nach, als sie nach der Wahrheit suchte. Im Dezember ließ sie sich taufen. Mir wurde von vielen ähnlichen Einladungen berichtet, doch nur bei einigen wenigen wurde auch nachgefasst, wie dieser Bruder es tat. Ich glaube fest an den Grundsatz nachfassen. So heißt es in der Anleitung für den Missionsdienst, verkündet mein Evangelium, eine Einladung auszusprechen und dann nicht nachzufassen ist, als ob man sich auf eine Reise macht und sie dann nicht zu Ende führt, oder als ob man Theaterkarten kauft und dann nicht hingeht. Die Verpflichtung ist leer, wenn darauf keine Tat folgt. In der Anleitung verkündet mein Evangelium wird jedermann erklärt, wie man nicht bloß eine Einladung ausspricht, sondern anschließend auch nachfasst. Das Ziel der Missionsarbeit wird wie folgt definiert: andere einladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn die Betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. Das Einladen gehört zweifellos dazu. Bedenken Sie jedoch, dass zur Missionsarbeit der Mitglieder viel mehr gehört, als jemanden bloß einzuladen, den Missionaren zuzuhören. Man muss gemeinsam mit den Missionaren auch nachfassen, ob der Betreffende den Glauben nährt, ob er willens ist, umzukehren und ob er sich darauf vorbereitet, Bündnisse zu schließen und bis ans Ende auszuharren. Der Grundsatz Nachfassen wird in der Apostelgeschichte veranschaulicht. Petrus und Johannes gingen in den Tempel hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels, das man die schöne Pforte nennt. Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: Sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Ist das nicht eine machtvolle Einladung, die ein Diener des Herrn da ausspricht? Doch Petrus beließ es nicht bei der Einladung. Wir lesen in der Schrift, er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Mit anderen Worten, Petrus berief sich nicht einfach auf seine Priestertumsvollmacht und lud den Mann ein, aufzustehen und umherzugehen. Er ließ seiner Einladung weitere Taten folgen, indem er sich des Mannes annahm, ihn bei der rechten Hand nahm, ihn aufrichtete und dann mit ihm in den Tempel ging. Im Geiste des Beispiels, das Petrus uns hier gibt, schlage ich vor, dass wir uns alle mit mehr Beständigkeit an der Missionsarbeit beteiligen, indem wir an die Stelle von Angst den wahren Glauben setzen und wenigstens einmal im Quartal, viermal jedes Jahr, jemanden einladen, die Vollzeitmissionare anzuhören. Diese sind darauf vorbereitet, durch den Geist zu lehren, mit wahrer, tief empfundener Inspiration, die vom Herrn kommt. Wir können bei Einladungen, die wir aussprechen, gemeinsam mit ihnen nachfassen, andere bei der Hand nehmen, sie aufrichten und sie auf ihrer geistigen Reise begleiten. Um Ihnen dabei zu helfen, lade ich alle Mitglieder ein, ganz gleich, welche Berufung Sie derzeit haben oder wie aktiv Sie in der Kirche sind. Besorgen Sie sich ein Exemplar der Anleitung "Verkündet mein Evangelium". Sie erhalten es über den Versand oder kostenlos im Internet. Es ist eine Anleitung für die Missionsarbeit, also eine Anleitung für uns alle. Lesen Sie sie, studieren Sie sie, setzen Sie alles um, was Ihnen klar geworden ist, und lernen Sie, wie man Einladung ausspricht und nachfasst, um Seelen zu Christus zu bringen. Präsident Thomas S. Monson hat erklärt, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen, zusammenarbeiten und im Weingarten des Herrn wirken, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Jesus Christus trug seinen Jüngern auf, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Der Herr hat diese Bitte in unserer Zeit erfüllt. Nie zuvor hat es in der Weltgeschichte eine größere Anzahl an Vollzeitmissionaren gegeben. Mit dieser neuen Welle treuer Arbeiter hat uns der Herr eine weitere Gelegenheit verschafft, ihm bei der großen Seelenernte behilflich zu sein. Es gibt ganz praktische Möglichkeiten, wie wir Mitglieder unseren fabelhaften Missionaren helfen und sie unterstützen können. Zum Beispiel können Sie den Missionaren erzählen, dass sie gerade die Anleitung "Verkündet mein Evangelium" studieren. Fragen Sie die Missionare dann, womit sie sich im Moment befassen. Wenn man sich austauscht, wächst das Vertrauen zwischen den Mitgliedern und den Vollzeitmissionaren ganz zweifellos, genau wie der Herr es geboten hat. Damit jedermann im Namen Gottes des Herrn, ja des Erretters der Welt, sprechen könne. Und siehe, ich habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben und die Menschen zu warnen. Und einem jeden, der gewarnt worden ist, kommt es zu, seine Nächsten zu warnen. Brüder und Schwestern, können Sie sich vorstellen, wie es sich auswirkt, wenn Familien und Freunde das, was sie bei ihrem persönlichen Studium der Anleitung "Verkündet mein Evangelium" lernen, den Vollzeitmissionaren berichten, mit denen sie per Brief oder E-Mail in Kontakt stehen? Können Sie sich ausmalen, welch ein Segen Familien erwartet, wenn sie wissen und besser verstehen, was ihre Söhne und Töchter auf Missionen lesen und anderen nahebringen? Und können Sie auch nur ansatzweise begreifen, in welchem Ausmaß sich die sühnende Gnade über uns ergießen wird, über den Einzelnen wie über uns als Gemeinschaft, gemäß der Verheißung, die der Erretter an alle ausgesprochen hat, die Zeugnis geben, indem sie Seelen einladen, zu ihm zu kommen und in Hinblick auf diese Einladung dann nachfassen? Doch seid ihr gesegnet, hat der Herr durch den Propheten Joseph Smith verkündet. Denn das Zeugnis, das ihr gegeben habt, ist im Himmel aufgezeichnet, sodass die Engel es betrachten können, und sie freuen sich über euch, und eure Sünden sind euch vergeben. Denn ich will euch eure Sünden mit diesem Gebot vergeben, dass ihr standhaft bleibt und indem ihr aller Welt Zeugnis gebt von all jenem, was euch mitgeteilt wird. Wenn wir nachfassen, lässt uns der Herr nicht im Stich. Ich habe unter den Mitgliedern der Kirche auf der ganzen Welt beobachten können, welch unaussprechliche Freude es macht, wenn man jemanden beflügelt, vom eigenen Zeugnis einlädt und dann voller Glauben nachfasst. Als ich vor kurzem in Argentinien war, rief ich die Mitglieder auf, noch vor dieser Generalkonferenz jemanden zur Kirche einzuladen. Ein 8-jähriger Junge namens Joshua hörte das und lud seinen besten Freund und dessen Familie zu den Tagen der offenen Tür seiner Gemeinde in Buenos Aires ein. Lassen Sie mich aus einem Brief vorlesen, in dem mir vor kurzem geschildert wurde, wie Joshua diese Familie einlud und voller Glauben nachfasste. Alle paar Minuten rannte Joshua hinaus an die Pforte, um nachzusehen, ob sie kommen. Er sei sich sicher, dass sie kommen, meinte er. Als es immer später wurde und Joshuas Freund nicht auftauchte, gab Joshua dennoch nicht auf. Alle paar Minuten sah er voller Glauben am Vordereingang nach. Als es an der Zeit war, alles wegzuräumen, hüpfte Joshua plötzlich auf und ab und rief, »Da kommen Sie! Da kommen Sie!« Ich schaute auf und sah, dass sich eine ganze Familie dem Eingang näherte. Joshua lief hinaus, um sie zu begrüßen, und umarmte seinen Freund. Sie kamen alle herein. Der Tag der offenen Tür gefiel ihnen allem Anschein nach sehr. Sie steckten ein paar Broschüren ein und verbrachten viel Zeit damit, neue Bekanntschaften zu schließen. Es war toll, den Glauben dieses kleinen Jungen zu sehen und zu wissen, dass selbst ein PV-Kind schon ein Missionar sein kann. Ende des Zitats. Ich gebe Zeugnis, wenn wir zusammenarbeiten, damit der eine gefunden wird, wenn wir ihn einladen, voll Vertrauen und Glauben nachfassen, dann wird der Herr auf uns herablächeln und hunderttausende Kinder Gottes werden Sinn und Frieden in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, finden. Möge der Herr uns alle bei unseren Bemühungen segnen, das Erlösungswerk zu beschleunigen. Darum bete ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Nur wenige Gefühle lassen mit den zarten Empfindungen vergleichen, die man hat, wenn man Vater oder Mutter wird. Nichts ist entzückender, als ein kostbares Baby direkt vom Himmel zu empfangen. Einer meiner Brüder erlebte diese Gefühle besonders intensiv. Sein erster Sohn wurde zu früh geboren und wog gerade mal 1300 Gramm. Hunter verbrachte die ersten 2 Monate seines Lebens auf der Frühchenstation des Krankenhauses. Diese Monate waren für die ganze Familie eine sehr bewegte Zeit, in der wir auf die Hilfe des Herrn hofften und sie erflehten. Der kleine Hunter war auf alles angewiesen. Er kämpfte um die Kraft, die er fürs Überleben brauchte. Die starke Hand seines liebevollen Vaters ergriff häufig sein winziges Händchen, um dieses schutzlose kleine Kind zu ermutigen. So verhält es sich bei allen Kindern Gottes. Unser Vater im Himmel streckt seine Hand nach uns aus mit einer Liebe, die wir nicht vollständig erfassen können. Er hat Macht über alles und will uns helfen, zu lernen, zu wachsen und zu ihm zurückzukehren. Darin liegt die Absicht unseres Vaters, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Wenn wir größeres Vertrauen auf den Herrn und größeren Glauben an ihn entwickeln, können wir seine Macht, uns zu segnen und zu befreien, in Anspruch nehmen. Dieser herrliche Gedanke, dass der Herr die Macht hat, seine Kinder zu befreien, zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch Mormon. davon. Nephi spricht gleich im allerersten Kapitel des Buches davon. In Vers 20 lesen wir, aber siehe, ich, Nephi, werde euch zeigen, dass die liebevolle, große Barmherzigkeit des Herrn über all denen waltet, die er ihres Glaubens wegen erwählt hat, um sie mächtig zu machen, ja, zur Kraft der Befreiung. Vor vielen Jahren erkannte ich auf ganz persönliche Art und Weise, wie viel Wahrheit in diesem Vers steckt. Mir wurde bewusst, wie nah uns der Vater im Himmel tatsächlich ist und wie sehr er uns helfen möchte. Eines Abends, als es gerade dunkel wurde, fuhr ich mit meinen Kindern im Auto, als mir ein Junge auffiel, der die Straße entlang ging. Kaum waren wir an ihm vorbeigefahren, hatte ich das deutliche Gefühl, ich solle zurückfahren und ihm helfen. Aus Sorge jedoch, es könne dem Jungen Angst einjagen, wenn eine Wildfremde im Dunkeln neben ihm hielt, fuhr ich weiter. Das starke Gefühl kehrte wieder und eine innere Stimme sagte, hilf diesem Jungen. Ich fuhr zu ihm zurück und fragte, brauchst du Hilfe? Ich hatte das Gefühl, ich soll dir helfen. Er wandte sich uns zu und sagte, während ihm Tränen die Wangen unten abliefen, wirklich, ich habe darum gebetet, dass mir jemand hilft. Sein Gebet um Hilfe wurde mit der himmlischen Inspiration, die ich empfing, beantwortet. Die klare Weisung, die ich damals durch den Heiligen Geist erhielt, hat sich meinem Herzen bis heute unvergesslich eingeprägt. Nach 25 Jahren und dank der barmherzigen Liebe Gottes konnte ich jetzt vor einigen Monaten erneut Kontakt zu diesem Jungen aufnehmen. Ich erfuhr, dass nicht nur ich häufig von diesem Erlebnis erzähle, er auch. Derek Nance ist jetzt selbst Familienvater. Auch er hat dieses Erlebnis nie vergessen. Wir beide haben unseren Kindern an diesem Beispiel erklärt, dass Gott über uns wacht. Wir sind nicht allein. Mit diesem Erlebnis konnten wir für den Glauben, dass Gott unsere Gebete hört und erhört, eine Grundlage legen. An dem besagten Abend war Derek noch zu einer Veranstaltung in der Schule geblieben und hatte den letzten Bus verpasst. Jung wie er war, meinte er, es sei kein Problem, den Weg nach Hause zu gehen, und so marschierte er los. Es waren bereits 1,5 Stunden vergangen, als er die menschenleere Straße entlang ging. Er war noch etliche Kilometer von zu Hause entfernt und es waren keine Häuser in Sicht. Er hatte Angst. In seiner Verzweiflung ging er hinter einen Kieshaufen, kniete nieder und bat den himmlischen Vater um Hilfe. Derek war gerade ein paar Minuten wieder auf der Straße, als ich anhielt und ihm die Hilfe anbot, um die er gebeten hatte. Nach so vielen Jahren erinnert sich Derek heute, der Herr hat an mich gedacht, einen spindeldürren, kurzsichtigen Jungen. Trotz allem, was sich sonst auf der Welt ereignete, war er sich meiner Lage bewusst und liebte mich so sehr, dass er Hilfe sandte. Der Herr hat seit diesem Erlebnis auf der abgeschiedenen Straße noch viele weitere meiner Gebete erhört. Seine Antworten kommen nicht immer so unmittelbar und klar, aber er achtet heute noch genauso sorgsam auf mich wie an jenem Abend. Wenn sich die dunklen Schatten des Lebens über meine Welt legen, weiß ich immer, dass er einen Plan hat, wie ich sicher nach Hause komme. Wie Derek sagte, wird nicht jedes Gebet so schnell erhört. Doch unser Vater kennt uns tatsächlich und hört uns innerlich flehen. Er bewirkt seine Wunder, Gebet für Gebet, für einen nach dem anderen. Wir können darauf vertrauen, dass er uns hilft. Nicht unbedingt so, wie wir es gerne hätten, aber doch auf die Weise, die uns am besten hilft zu wachsen. Und seinem Willen zu unterwerfen mag schwierig sein, doch ist es notwendig, um so zu werden wie er und um den Frieden zu finden, den er uns anbietet. Auch wir können das empfinden, was C.S. Lewis beschrieb. Ich bete, weil ich mir selbst nicht helfen kann. Denn ich bin hilflos. Ich bete, weil das Verlangen danach immerzu aus mir hervorbricht. Es verändert nicht Gott. Es verändert mich. In den Heiligen Schriften gibt es viele Berichte von Menschen, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzten und von ihm Hilfe und Befreiung erfuhren. Denken Sie an den jungen David, der dem sicheren Tod durch die Hand des starken Goliath entging, indem er sich auf den Herrn verließ. Betrachten Sie Nephi, dessen Flehen zu Gott dazu führte, dass sich die Stricke lösten, mit denen er gebunden war. Erinnern Sie sich an den jungen Joseph Smith, der Gebet erfüllt beim Herrn Hilfe suchte. Er wurde aus der Macht der Dunkelheit befreit und erhielt eine wundersame Antwort. Jeder dieser Menschen sah sich realen, handfesten Schwierigkeiten gegenüber. Jeder von ihnen handelte im Glauben und setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Jeder von ihnen erhielt Gottes Hilfe. Und auch heute noch zeigen sich die Macht und Liebe Gottes im Leben seiner Kinder. Ich habe dies kürzlich bei tiefgläubigen Heiligen in Simbabwe und Botswana erleben dürfen. Ich nahm an einer Fast- und Zeugnisversammlung in dem kleinen Zweig Shivaritso teil. Die Zeugnisse der Kinder und Jugendlichen wie auch der Erwachsenen erfüllten mich mit Demut und Inspiration. Jeder von ihnen drückte auf machtvolle Weise seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus aus. Trotz der Herausforderungen und schwierigen Umstände in ihrer Umgebung leben sie jeden Tag im Vertrauen auf Gott. Die festen Zeugnisse, die sie ablegten, spiegelten dieses Vertrauen wider und auch die Bestätigung, dass sie die Hand Gottes in ihrem Leben erkannten, denn sie sagten, ich bin Gott so dankbar. Vor ein paar Jahren gab eine treue Familie den Mitgliedern unserer Gemeinde ebenfalls Beispiel für dieses Vertrauen. Arne und Vinita Gattrell führt mit ihrer bezaubernden Familie ein glückliches Leben. Arne war beruflich erfolgreich, doch dann wurde ganz unvermittelt bei ihm eine bösartige Krebsart festgestellt. Die Prognose war nicht gut. Er hatte nur noch ein paar Wochen zu leben. Die Familie wollte ein letztes Mal zusammen sein. Alle Kinder kamen herbei, manche von weit her. Sie konnten nur 48 kostbare Stunden als Großfamilie verbringen. Die Cartrells überlegten gründlich, was ihnen am wichtigsten war. Ein Familienfoto, ein Familienessen und eine Session im Salt Lake Tempel. Vinita sagte, als wir den Tempel verließen, war es das letzte Mal, dass wir in diesem Leben zusammen waren. Doch sie verließen den Tempel in der Gewissheit, dass es mehr gibt als nur dieses Leben. Dank heiliger Tempelbündnisse können sie auf Gottes Verheißung hoffen. Sie können für immer zusammen sein. Die folgenden 2 Monate waren mit mehr Segnung angefüllt, als man aufzählen kann. Arns und Vinitas Glaube und ihr Vertrauen auf den Herrn wuchsen, wie sich in Vinitas Worten zeigt. Ich wurde getragen. Ich lernte, dass man inmitten von Unruhe Frieden spüren kann. Ich wusste, dass der Herr über uns wacht. Wenn man auf den Herrn vertraut, kann man tatsächlich alle Herausforderungen des Lebens meistern. Eine ihrer Töchter meinte dazu, wir beobachteten unsere Eltern und sahen ihr Beispiel. Wir sahen ihren Glauben und wie sie damit umging. Ich hätte niemals um diese Prüfung gebeten, aber ich möchte sie auch nicht missen. Wir waren vom Geist umfangen. Das hat uns verändert. Dass Arne schließlich verschied, war natürlich nicht der Ausgang, den sich die Cartrells erhofft hatten. Doch war diese Krise keine Glaubenskrise. Das Evangelium Jesu Christi ist keine Liste mit Punkten, die man abhakt, sondern etwas, was in unserem Herzen wohnen kann. Das Evangelium ist keine Last. Es schenkt uns Flügel. Es kann uns tragen. Es hat auch Familie Cartrell getragen. Sie empfanden Frieden inmitten des Sturms. Sie hielten aneinander und an den Tempelbündnissen fest, die sie geschlossen und gehalten hatten. Sie waren mehr und mehr imstande, auf den Herrn zu vertrauen. Und sie wurden durch ihren Glauben an Jesus Christus und an die Macht seines Sühnopfers gestärkt. Wo wir uns auch auf dem Weg eines Jüngers befinden mögen, welche Sorgen und Nöte wir auch haben mögen, vielleicht wie Derek, die Heiligen in Afrika oder die Familie Cartrell, es liegt an uns, ob wir in der Not Gottes Hand ergreifen. Wir können unseren Herausforderungen mit dem Gebet und mit Vertrauen auf den Herrn begegnen und dabei werden wir ihm ähnlicher. Der Herr sichert einem jeden von uns zu, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Ich gebe Ihnen mein demütiges, doch sicheres Zeugnis, dass Gott, unser Vater, lebt und uns liebt. Er kennt uns persönlich und streckt seine Hand aus, um uns zu helfen. Ich bezeuge, dass wir nur durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus die Anfechtung der Welt überwinden und sicher nach Hause zurückgeleitet werden können. Mögen wir voller Glauben auf ihn vertrauen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Der Chor und alle Anwesenden stehen nun bitte auf und singen gemeinsam das Lied Lehr mich zu wandeln im göttlichen Licht, Nummer 205 im Gesangbuch. Wir freuen uns, danach von Bischof Gary E. Stevenson, dem präsidierenden Bischof der Kirche, zu hören. Ihm folgt Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel. Nach Elder Bednars Worten singt der Chor das Lied Gebet eines Kindes.
This is the 184th.
Dies ist die 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Vor kurzem haben die Olympischen Winterspiele die Welt gefesselt. Sportler aus 89 Ländern sind bei 98 Wettkämpfen gegeneinander angetreten. Bemerkenswerterweise gehören 10 dieser Sportler der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage an. Und 3 von ihnen wiederum haben Medaillen erhalten, was kürzlich in der Church News veröffentlicht wurde, nämlich Christopher Vogt, Noel Pickus-Pace und Tora Bright. Wir gratulieren Ihnen allen als Athleten, die mitgemacht haben. Heute Morgen spreche ich über diese Spiele und wende mich an die Jugendlichen und an die jungen Alleinstehenden, ihr, die ihr euch in den entscheidenden Jahren befindet, die sich auf euer restliches Leben auswirken. Ich habe das Gefühl, dass ich unbedingt zu euch sprechen muss. Damit ihr diese Dringlichkeit verspürt, erzähle ich euch zuerst von Noel Pickus-Pace, einer dieser Sportlerinnen, die der Kirche angehörte. Bei Noels Disziplin, dem Skeleton-Rodeln, baut der Sportler Schwung auf, indem er Anlauf nimmt und sich dann mit dem Kopf voran auf einen kleinen Schlitten fallen lässt. Das Gesicht nur wenige Zentimeter über dem Eis rast er mit Geschwindigkeiten bis zu 150 Kilometer pro Stunde eine gewundene Eisbahn hinab. Bemerkenswert ist, die jahrelange Vorbereitung erweist sich innerhalb von 4 intensiven Durchgängen von gerade mal 60 Sekunden Dauer als erfolgreich oder fehlgeschlagen. Noels Hoffnungen bei den Winterspielen 2006 hatten sich nicht erfüllt. Bei einem schlimmen Unfall hatte sie sich ein Bein gebrochen. Bei den Spielen 2010 zerplatzten ihre Träume abermals, nachdem knapp über eine Zehntelsekunde sie von den Medaillenrängen trennte. Könnt ihr euch vorstellen, wie begierig sie auf ihren ersten Durchlauf bei den Winterspielen 2014 wartete? Jahrelange Vorbereitung sollte in einem winzigen Zeitraum ihren Höhepunkt finden. Insgesamt 4 Minuten. Sie hatte sich jahrelang auf diese 4 Minuten vorbereitet und wurde anschließend ihr Leben lang immer wieder daran denken. Noelles letzte Durchläufe verliefen praktisch fehlerlos. Unvergesslich bleibt uns ihr Sprung auf die Tribüne zu ihrer Familie, nachdem sie die Ziellinie passiert hatte. "Wir haben es geschafft", rief sie aus. Jahrelange Vorbereitung hatte sich bezahlt gemacht. Sie trug ihr JD-Medaillon um den Hals, als ihr zusätzlich die Silbermedaille umgelegt wurde. Vielleicht erscheint es ungerecht, dass Noelles ganzer olympischer Traum davon abhing, was sie in nur 4 kurzen entscheidenden Minuten leistete. Sie war jedoch darauf eingestellt und hatte sich deswegen so fleißig vorbereitet. Sie erkannte das Ausmaß und die Dringlichkeit ihrer 4 Minuten und was diese für den Rest ihres Lebens bedeuten würden. Wir denken auch an Christopher Vogt, ein Mitglied der Viererbobmannschaft, die die Bronzemedaille gewann. Er hätte nach einem verheerenden Unfall bei den Winterspielen 2010 aufgeben können, blieb aber beharrlich. Nach einem fantastischen, erlösenden Durchlauf errang er den Preis, um den er sich so fleißig bemüht hatte. Überleg doch einmal, inwiefern euer Weg zum ewigen Leben der 4-Minuten-Leistung dieser Sportler ähnelt. Ihr seid ein ewiges Wesen. Vor eurer Geburt wart ihr ein Geist. In der Gegenwart eines liebevollen himmlischen Vaters habt ihr trainiert und euch darauf vorbereitet, einen kurzen Moment auf die Erde zu kommen und, nun ja, eine Leistung zu erbringen. Dieses Leben sind eure 4 Minuten. Hier auf der Erde entscheidet euer Handeln, ob ihr den Preis des ewigen Lebens gewinnen werdet. Der Prophet Amulek hat es so formuliert: Dieses Leben ist die Zeit, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, eure Arbeiten zu verrichten. In gewissem Sinn haben eure 4 Minuten bereits begonnen. Die Uhr läuft. Die Worte des Apostels Paulus scheinen gut zu passen. Lauft so, dass ihr den Siegespreis gewinnt. Genauso wie bestimmte Schritte bei dem extrem kurzen Auftritt eines Olympioniken ausschlaggebend sind, für Skater und Snowboarder beispielsweise die Sprünge und Manöver, für Bobfahrer die Kurven, für Slalom-Skiläufer das Carving durch die Tore der Abfahrtsstrecke, gibt es auch im Leben unerlässliche Kontrollpunkte, die uns in unserer geistigen Darbietung hier auf Erden voranbringen. Bei diesen geistigen Markierungen handelt es sich um die grundlegenden, gottgegebenen Handlungen des Evangeliums. Die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes, Ordinierungen im Priestertum, die heiligen Handlungen des Tempels und die wöchentliche Teilnahme am Abendmahl. In seinen Verordnungen wird die Macht des Göttlichen kundgetan. So wie diszipliniertes Training einen Sportler darauf vorbereitet und befähigt, in seinem Sport auf höchstem Niveau Leistungen zu vollbringen, werdet ihr befähigt, diese heiligen Handlungen durchzuführen, wenn ihr die Gebote haltet. Erkennt ihr nun die Dringlichkeit? Meine jungen Freunde, an welcher Stelle eures 4-minütigen Auftritts ihr euch auch befinden möget, ich bitte euch inständig, darüber nachzudenken, was ihr als nächstes tun müsst, um euch eure Medaille zu sichern. Vielleicht hat der Geist euch bei dieser Konferenz zugeflüstert, was der nächste Schritt sein könnte, etwa, dass ihr euch Gedanken erfüllt, auf eine heilige Handlung vorbereitet, die vor euch liegt, oder eine heilige Handlung empfangt, die ihr schon vor längerer Zeit empfangen haben solltet. Was es auch immer sein mag. Macht es jetzt, zögert nicht, eure 4 Minuten sind schnell vorbei und ihr habt die ganze Ewigkeit Zeit, darüber nachzudenken, was ihr in diesem Leben getan habt. Ihr braucht Selbstdisziplin. Das tägliche Gebet, das Schriftstudium und der Kirchenbesuch müssen die Grundlage eures Trainings bilden. Ihr müsst euch eine konsequente Lebensweise aneignen und die Gebote befolgen, die Bündnisse halten, die ihr eingegangen seid, und den Maßstab des Herrn befolgen, der in der Broschüre für eine starke Jugend festgelegt wurde. Vielleicht sind eure Bereiche in eurem Leben bewusst, die euren geistigen Fortschritt zu bremsen oder zu stoppen drohen. Wenn dem so ist, folgt dem Rat des Paulus. Wir wollen alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Es ist noch nicht zu spät, umzukehren. Dem könnte jedoch bald so sein, weil niemand genau weiß, wann eure 4 Minuten vorbei sein werden. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, ich habe es schon vermasselt. Meine 4 Minuten sind eine Katastrophe. Ich kann genauso gut aufgeben. Wenn dem so ist, hört sofort auf damit und denkt so etwas nie wieder. Das Wunder des Sündopfers kann die Unvollkommenheit unserer Leistungen aufwiegen. Elder Jeffrey R. Holland hat gesagt, Zitat, Ihnen, die noch etwas zögerlich sind, gebe ich Zeugnis von der erneuernden Kraft der Liebe Gottes und dem Wunder seiner Gnade. Es ist nie zu spät, solange der Herr sagt, dass noch Zeit ist. Schieben Sie das nicht auf. Zitat Ende. Denkt daran, ihr seid nicht alleine. Der Heiland hat verheißen, dass er euch nicht zurücklassen wird. Darüber hinaus habt ihr Angehörige, Freunde und Führer, die euch anfeuern. Ich habe mich zwar an die Jugendlichen der Kirche gewandt, möchte den Eltern und Großeltern jedoch dies mit auf den Weg geben. Vor kurzem erklärte mir Elder David A. Bettner, wie man als Familie gemeinsam anhand von notwendigen heiligen Handlungen den Fortschritt auf dem Bündnisweg bestimmen kann. Dazu braucht man lediglich einen Zettel mit 2 Spalten, links Name und rechts bereiten Sie sich auf die nächste notwendige heilige Handlung vor. Ich habe vor kurzem alle aus meiner Familie darin aufgelistet. Ich notierte unter anderem einen neugeborenen Enkel, der bald gesegnet wird, einen 6-jährigen Enkel, der sich auf die Taufe vorbereitet und einen Sohn, der bald 18 wird und dem daher das Priestertum und das Endowment bevorstehen. Jeder auf dieser Liste benötigt die Abendmahlsbündnisse jeden Sonntag. Diese einfache Vorgehensweise half Lisa und mir bei unserer Aufgabe, jedem unserer Familie auf dem Bündnisweg mit einem Aktionsplan zur Seite zu stehen. Vielleicht ist das auch etwas für Sie. Und Sie sprechen als Familie darüber, etwa beim Familienabend, bereiten sich gemeinsam vor und sprechen Einladungen zu diesen wichtigen heiligen Handlungen aus. Da ich selbst Ski und Snowboard fahre, haben mich die 4 Minuten einer Silbermedaillengewinnerin aus Australien sehr beeindruckt. Tora Bright, die der Kirche angehört, nahm am Snowboard-Halfpipe-Wettbewerb teil. Zum Erstaunen der Weltöffentlichkeit legte sie einen nahezu fehlerlosen Lauf hin, der in einem Backside Rodeo 720 gipfelte. Noch beeindruckender und verblüffender für die Allgemeinheit war jedoch die Art und Weise, wie sie auf ihre Mitbewerber zuging und ihnen christliche Nächstenliebe erwies. Sie bemerkte, dass die amerikanische Snowboarderin Kelly Clark, deren erster Durchgang in der Endrunde schlecht gelaufen war, vor dem zweiten Durchgang nervös war. Sie umarmte mich, erinnert sich Kelly. Sie hielt mich einfach fest, bis ich mich beruhigt hatte und wieder ruhiger atmete. Es tat gut, von einer Freundin umarmt zu werden. Kelly Clark stand später als Gewinnerin der Bronzemedaille gemeinsam mit Tora auf dem Siegerpodest. Als man Tora fragte, weshalb sie zu einer Gegnerin, die sie ja die Silbermedaille hätte kosten können, so ungewöhnlich freundlich war, meinte sie nur, ich bin ein Wettkämpfer und gebe mein Bestes. Aber meine Mitstreiter sollen auch ihr Bestes geben können. Fällt euch vielleicht jemand ein, der euren Ansporn braucht? Jemand aus der Familie, ein Freund, jemand aus eurer JD-Klasse oder aus dem Priesterdomskollegium. Wie könnt ihr ihm in seinen 4 Minuten beistehen? Liebe Freunde, ihr befindet euch inmitten einer aufregenden Reise. In gewisser Weise rast ihr die Halfpipe oder die Bobbahn hinunter und es kann schwierig sein, unterwegs jedes Manöver oder jede Kurve zu meistern. Denkt doch daran, dass ihr euch jahrtausendelang darauf vorbereitet habt. Die Zeit ist gekommen, zu zeigen, was ihr könnt. Das sind eure 4 Minuten. Die Zeit ist jetzt da. Ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Der Erretter der Welt steht an eurer Seite. Wenn ihr euch um seine Hilfe bemüht und befolgt, was er sagt, könnt ihr gar nicht scheitern. Ich schließe mit meinem Zeugnis, wie gesegnet wir doch durch den lebenden Propheten sind, Präsident Thomas S. Monson, und durch Jesus Christus, unseren Erretter und Erlöser. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Ein guter Freund war in den Anfangsjahren seiner Ehe überzeugt, er und seine Familie brauchten unbedingt einen Pickup mit Allradantrieb. Seine Frau war aber sicher, dass er das neue Fahrzeug nicht brauchte, sondern nur wollte. Scherzhaft begannen der Mann und seine Frau zunächst eine Diskussion über die Vor- und Nachteile einer solchen Anschaffung. Liebling, wir brauchen einen Allrad-Pickup. Sie? Wozu brauchen wir denn einen neuen Pickup? Auf diese Frage gab er ihr die seiner Meinung nach perfekte Antwort. Was, wenn wir in einem fürchterlichen Unwetter Milch für die Kinder holen müssen? Und ich den Laden nur mit dem Pickup erreichen kann. Seine Frau darauf lächelnd: Wenn wir einen neuen Pickup kaufen, haben wir kein Geld mehr für Milch. Und brauchen uns nicht zu sorgen, wie wir im Notfall zum Laden kommen. Sie setzten sich mit dem Thema weiter auseinander und beschlossen schließlich doch, den Wagen zu kaufen. Kurz nachdem mein Freund das neue Fahrzeug erworben hatte, wollte er dessen Nützlichkeit unter Beweis stellen und seine Beweggründe für den Kauf rechtfertigen. Und so machte er sich auf, im Wald Brennholz zu schneiden und es nach Hause zu transportieren. Es war Herbst und in den Bergen, wo er das Holz holen wollte, lag bereits Schnee. Je höher er kam, desto tiefer wurde der Schnee. Meinem Freund war klar, dass die Straßenverhältnisse eine Gefahr darstellten. Aber er fuhr mit großem Vertrauen in seinen neuen Pickup weiter. Leider fuhr er auf der verschneiten Straße zu weit hinauf. Als er an der Stelle, wo er das Holz holen wollte, mit dem Wagen von der Straße abbog, blieb er stecken. Alle vier Räder seines neuen Wagens drehten durch. Mein Freund sah sogleich ein, dass er nicht wusste, wie er sich aus dieser gefährlichen Lage befreien sollte. Er war beschämt und besorgt. Und doch beschloss mein Freund: Jedenfalls werde ich nicht hier herumsitzen. Er stieg aus und machte sich daran, Holz zu hacken. Er füllte die Pritsche bis oben mit der schweren Ladung. Und dann entschloss er sich, noch einen Versuch zu machen, um aus dem Schnee herauszukommen. Als er den Gang einlegte und Gas gab, bewegte sich der Pickup zentimeterweise vorwärts. Langsam fuhr er den Wagen von dem verschneiten Waldweg zurück auf die Straße. Endlich war er frei und konnte nach Hause zurückkehren, glücklich, aber auch kleinlaut. Ich bete um den Beistand des Heiligen Geistes, wenn ich nun aus dieser Geschichte über meinen Freund, sein Auto und das Holz wertvolle Lehren ziehe. Durch die Ladung Holz entstand der Kraftschluss, den er brauchte, um aus dem Schnee herauszukommen, zur Straße zurückzukehren und weiterzufahren. Es war die Last, die es ihm möglich machte, nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren. Brüder und Schwestern, auch wir tragen eine Last. Unsere Last besteht aus Anforderungen und Chancen, Verpflichtungen und Rechten, Bedrängnissen und Segnungen, Wahlmöglichkeiten und Einschränkungen. Zwei Fragen können uns als Richtschnur dienen, wenn wir uns zuweilen gebeterfüllt mit unserer Last auseinandersetzen. Erzeugt die Last, die ich trage, sozusagen den geistigen Kraftschluss, der mich in die Lage versetzt, mit Glauben an Christus auf dem engen und schmalen Pfad vorwärts zu streben und nicht stecken zu bleiben? Entsteht durch die Last, die ich trage, ein geistig ausreichender Kraftschluss, sodass ich schließlich zum Vater im Himmel heimkehren kann? Mitunter sind wir der irrigen Ansicht, glücklich sein bedeute, frei von jeglicher Last zu sein. Eine Last zu tragen ist jedoch ein notwendiger und wichtiger Bestandteil des Plans des Glücklichseins. Da die Last, die jeder Einzelne trägt, geistig den nötigen Kraftschluss erzeugen muss, sollten wir sorgsam darauf achten, dass wir nicht vieles mit uns herumschleppen, was zwar nett, aber nicht notwendig ist, und uns dadurch von dem ablenken und abbringen lassen, was am allerwichtigsten ist. Der Erretter hat gesagt: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ein Joch ist ein Holzbalken, unter den zwei Ochsen oder andere Tiere gespannt werden, damit sie gemeinsam eine Last ziehen. Unter dem Joch gehen die Tiere Seite an Seite, damit sie gemeinsam vorankommen und ihre Aufgabe erfüllen. Denken Sie einmal darüber nach, wie persönlich die Aufforderung des Heilands ist. Nehmt mein Joch auf euch. Indem wir heilige Bündnisse schließen und halten, gehen wir mit dem Herrn Jesus Christus Seite an Seite, wie unter einem Joch. Im Grunde bittet uns der Heiland, dass wir uns auf ihn verlassen und mit ihm an einem Strang ziehen, auch wenn unsere besten Anstrengungen nie an seine heranreichen und nicht vergleichbar sind. Doch in dem Maße, wie wir uns auf unserer Reise durchs Erdenleben auf ihn vertrauen und unsere Last gemeinsam mit ihm ziehen, drückt sein Joch gewiss nicht und seine Last ist leicht. Wir sind nicht allein und müssen es auch nie sein. Mit göttlicher Hilfe können wir im täglichen Leben vorwärts streben. Durch das Sühnopfer des Erlösers erhalten wir Kraft und Fähigkeiten, die über unsere eigenen hinausgehen. Der Herr hat gesagt, darum setzt eure Reise fort und euer Herz möge sich freuen. Denn siehe, ja, siehe, ich bin bei euch, ja, bis ans Ende. Denken Sie an das Beispiel im Buch Mormon, als Alma und sein Volk von Amulon verfolgt wurden. Die Stimme des Herrn erging an seine Jünger in ihren Bedrängnissen. Erhebt das Haupt und seid voller Trost, denn ich weiß von dem Bund, den ihr mit mir gemacht habt. Und ich werde mit meinem Volk ein Bund machen und es aus der Knechtschaft befreien. Beachten Sie die zentrale Bedeutung der Bündnisse bei der verheißenen Befreiung. Bündnisse, die in Rechtschaffenheit eingegangen und gehalten werden, sowie heilige Handlungen, die mit der richtigen Priestertumsvollmacht vollzogen werden, sind notwendig, damit wir alle Segnungen empfangen, die uns durch das Sühnopfer Jesu Christi zuteil werden können. Denn in den Verordnungen des Priestertums wird die Macht des Göttlichen den Menschen im Fleische kundgetan, einschließlich der Segnungen des Sühnopfers. Rufen wir uns noch einmal die Aussage des Heilands, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht in Erinnerung, wenn wir nun im Bericht über Alma und sein Volk den nächsten Vers betrachten. Und ich werde auch die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt. Viele meinen vielleicht, diese Schriftstelle sage aus, dass einem die Last unversehens und endgültig genommen wird. Im nächsten Vers jedoch wird beschrieben, auf welche Weise die Last leicht gemacht wurde. Und nun begab es sich, die Lasten, die Alma und seinen Brüdern aufgelegt waren, wurden leicht gemacht. Ja, der Herr stärkte sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem dem Willen des Herrn. Die Belastungen und Schwierigkeiten wurden ihnen nicht unvermittelt abgenommen. Alma und seine Anhänger wurden jedoch gestärkt und vermochten die Last besser zu tragen. Und dadurch wurde sie leichter. Diese guten Menschen wurden durch das Sühnopfer befähigt, aktiv zu handeln und ihre Umstände zu beeinflussen. Und in der Kraft des Herrn wurden Alma und sein Volk in das Land Zarahemla geführt, wo sie in Sicherheit waren. Meine geliebten Brüder und Schwestern, das Sühnopfer Jesu Christi überwindet nicht nur die Folgen des Falls Adams und ermöglicht die Vergebung unserer eigenen Sünden und Übertretungen. Es befähigt uns auch, Gutes zu tun und besser zu werden. Und zwar auf eine Weise, die weit über unsere irdischen Fähigkeiten hinausgeht. Die meisten von uns wissen, dass der Erretter es uns ermöglicht, durch seine erlösende Macht rein zu werden, wenn wir etwas falsch gemacht haben und Hilfe brauchen, um die Folgen der Sünde zu überwinden. Wissen wir aber auch, dass das Sühnopfer den gläubigen Menschen zugute kommt, die gehorsam, würdig und gewissenhaft sind und sich bemühen, besser zu werden und noch treuer zu dienen? Ich frage mich, ob wir wirklich zur Gänze die stärkende Macht des Sühnopfers zu schätzen wissen oder ob wir fälschlicherweise annehmen, wir müssten unsere Last ganz alleine tragen, mit schierer Willenskraft, Entschlossenheit und Disziplin und mit Hilfe unserer offensichtlich begrenzten Fähigkeiten. Es ist eine Sache zu wissen, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, um für uns zu sterben. Wir müssen aber auch begreifen, dass der Herr uns durch sein Sühnopfer und durch die Macht des Heiligen Geistes beleben möchte. Nicht nur, um uns zu führen, sondern auch, um uns zu stärken und zu heilen. Alma erklärt, warum und wie der Erlöser uns helfen kann. Und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Der Erlöser, liebe Brüder und Schwestern, hat also nicht nur wegen unserer Sünden und Übeltaten gelitten, sondern auch wegen unserer körperlichen Schmerzen und Qualen, unserer Schwächen und Unzulänglichkeiten, unserer Ängste und unserer Mutlosigkeit, unserer Enttäuschung und Verzagtheit, unserer Reue und unserer Gewissensbisse, unserer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und der Ungerechtigkeit und Ungleichheit wegen, die uns widerfährt und der Seelenpein, die uns bedrängt. Es gibt keinen körperlichen Schmerz, keine geistige Wunde, keine seelische Qual, keinen Kummer, keine Krankheit und keine Schwäche, die Sie oder ich im Erdenleben je ertragen müssen, die der Erlöser nicht schon davor ertragen hätte. In einem schwachen Augenblick rufen wir vielleicht aus: Niemand weiß, wie das ist. Niemand versteht mich. Aber der Sohn Gottes weiß und versteht es nur zu gut. Denn er hat unsere Last gespürt und getragen. Und wegen seines unbegrenzten und ewigen Opfers ist sein Einfühlungsvermögen vollkommen. Und er kann uns den Arm der Barmherzigkeit entgegenstrecken. Er kann uns erreichen, uns berühren, uns beistehen, uns heilen und uns Kraft geben, größer zu werden, als wir es je sein könnten. Und uns helfen, etwas zu vollbringen, was wir niemals vollbringen könnten, solange wir uns bloß auf unsere eigene Kraft verlassen. Ja, sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht. Ich rate Ihnen, wenn Sie an die Last denken, die Sie zu tragen haben, dann lesen Sie in den Heiligen Schriften. Beten Sie, sinnen Sie nach und bemühen Sie sich, das Sühnopfer Jesu besser zu verstehen. In vielerlei Hinsicht können wir das Sühnopfer mit unserem irdischen Verstand gar nicht erfassen. Aber viele Aspekte des Sühnopfers können und müssen wir verstehen. Die Ladung Holz rettete meinen Freund, weil sie den nötigen Kraftschluss erzeugte. Das leere Fahrzeug konnte trotz des Allradantriebs im Schnee nicht vorwärts kommen. Nur durch eine schwere Last konnte der Kraftschluss entstehen. Es war die Last. Es war die Last, die den Kraftschluss erzeugte, die meinen Freund in die Lage versetzte, freizukommen, auf die Straße zurückzukehren, vorwärts zu streben und zu seiner Familie heimzukehren. Die Last, die wir tragen und die bei jedem eine andere ist, hilft uns, auf die Verdienste, die Barmherzigkeit und die Gnade des heiligen Messias zu bauen. Ich bezeuge und verheiße, dass der Erlöser uns helfen wird, unsere Last mühelos zu tragen. Wenn wir durch heilige Bündnisse mit ihm unter seinem Joch verbunden sind und die helfende Macht seines Sühnopfers im täglichen Leben annehmen, dann wird uns immer mehr daran gelegen, seinen Willen zu begreifen und danach zu leben. Dann beten wir auch vermehrt um die Kraft, uns aus unseren Umständen zu lernen und sie entweder zu ändern oder anzunehmen, statt unablässig darum zu beten, dass Gott die Umstände unserem Willen gemäß ändert. Wir sind aktiv und handeln, anstatt passiv auf uns einwirken zu lassen. Wir werden geistig mit dem nötigen Kraftschluss gesegnet. Mögen wir alle durch das Sühnopfer des Erlösers besser handeln und besser werden. Heute, am 6. April, an diesem besonderen heiligen Sabbat, von dem wir wissen, dass es das genaue Geburtsdatum unseres Herrn und Erlösers ist und an dem die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wiederhergestellt worden ist, an diesem besonderen und heiligen Sabbat verkünde ich mein Zeugnis, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Er lebt und wird uns reinigen, heilen, führen, beschützen und stärken. Davon gebe ich frohgemut Zeugnis im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful to the choir.
Wir danken dem Chor für die schöne Musik. Wir bedanken uns ebenfalls bei allen, die heute Morgen zu uns gesprochen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied Herr und Gott der Himmelsheere. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Neil F. Marriott, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Präsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, als der Heiland unter den Menschen wirkte, fragte ihn ein Gesetzeslehrer: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Markus schließt die Begebenheit mit dieser Aussage des Heilands. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Wir können Gott nicht wahrhaft lieben, wenn wir unsere Weggefährten auf dieser irdischen Reise nicht ebenfalls lieben. Ebenso können wir unseren Nächsten nicht wahrhaft lieben, wenn wir nicht Gott lieben, unser aller Vater. Der Apostel Johannes sagt uns: Dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Wir sind alle Geistkinder des himmlischen Vaters und daher Brüder und Schwestern. Wenn wir an diese Wahrheit denken, fällt es uns leichter, alle Kinder Gottes zu lieben. Tatsächlich bildet die Liebe den Wesenskern des Evangeliums und Jesus Christus ist darin unser großes Vorbild. Sein Leben war ein Vermächtnis an Liebe. Die Kranken heilte er, die Niedergeschlagenen richtete er auf. Die Sünde rettete er. Schließlich nahm ihm die wütende Menge das Leben. Dennoch erklingen vom Kalvarienberg seine Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein krönender Ausdruck seines Mitgefühls und seiner Liebe im Erdenleben. Es gibt viele Eigenschaften, die ein Ausdruck von Liebe sind, etwa Geduld, Güte, Selbstlosigkeit, Verständnis und Vergebungsbereitschaft. Bei all unseren Beziehungen tun diese und ähnliche Eigenschaften die Liebe kund, die wir im Herzen tragen. Gewöhnlich zeigt sich unsere Liebe in unserem alltäglichen Umgang miteinander. Dabei ist unsere Fähigkeit, die Not eines anderen zu erkennen und ihm zu helfen, am wichtigsten. Mir hat schon immer die Aussage dieses kurzen Gedichts gefallen. Des Nachts geweint habe ich, weil so oft mir fehlte der Blick, dass die Not eines anderen verborgen mir blieb. Doch noch niemals bis heute habe ich es je bereut, wenn gegeben, ich zu viel lieb. Vor kurzem habe ich von einem rührenden Beispiel für liebevolle Güte erfahren. Ein Beispiel, das unvorhergesehene Folgen hatte. Man schrieb das Jahr 1933 und es sah infolge der Weltwirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt sehr dürftig aus. Die Begebenheit trug sich im Osten der USA zu. Arlene Biesecker hatte gerade ihren Schulabschluss gemacht. Nach langer Suche fand sie endlich eine Anstellung als Näherin in einer Textilfabrik. Die Arbeiter wurden pro Stück fehlerfrei fertiggestellter Kleidung bezahlt. die sie jeden Tag nähten. Je mehr davon sie herstellten, desto mehr Lohn erhielten sie. Kurz nachdem Arlene eingestellt worden war, kam sie mit einer Näharbeit nicht zurecht. Sie war bestürzt und enttäuscht. Sie saß in der Nähmaschine mit ihrem gescheiterten Versuch und wollte das Stück, an dem sie arbeitete, wieder auftrennen. Offenkundig wollte ihr niemand helfen. Alle anderen Näherinnen waren in großer Eile, so viel Kleidung fertigzustellen, wie sie nur konnten. Arlene war hilflos und hoffnungslos. Ganz leise begann sie zu weinen. Ihr gegenüber saß Bernice Rock. Sie war älter und eine erfahrenere Näherin. Bernice bemerkte Arlenes Kummer, verließ ihren Arbeitsplatz und eilte Arlene zur Seite. Freundlich leitete sie an und half ihr. Sie blieb bei Arlene, bis diese sicherer war und das Kleidungsstück fertigstellen konnte. Bernice kehrte zu ihrer Nähmaschine zurück. Nur konnte sie nicht mehr so viel Kleidung herstellen, wie wenn sie nicht geholfen hätte. Diese eine liebevolle gute Tat machte Bernice und Arlene zu Freundinnen fürs Leben. Jede heiratete schließlich und bekam Kinder. Irgendwann in den 50er Jahren schenkte Bernice, die der Kirche angehörte, Arlene und deren Familie ein Buch Mormon. 1960 ließen sich Arlene, ihr Mann und ihre Kinder taufen und gehörten nunmehr der Kirche an. Später wurden sie in einem heiligen Tempel Gottes gesiegelt. Weil Bernice Mitgefühl an den Tag legte, als sie keine Mühe scheute, jemanden zu helfen, den sie nicht kannte, der jedoch in Not war und Hilfe brauchte, haben nun unzählige, sowohl Lebende als auch Verstorbene, die errettenden heiligen Handlungen des Evangeliums empfangen. Jeder Tag bringt Gelegenheiten mit sich, unseren Mitmenschen Liebe und Güte zu erweisen. Präsident Spencer W. Kimball sagte einmal, wir dürfen nicht vergessen, dass diejenigen, denen wir auf dem Parkplatz, im Büro, im Aufzug oder anderswo begegnen, die Menschen sind, mit denen Gott uns zusammenführt, um sie zu lieben und ihnen zu dienen. Es nützt wenig, wenn wir davon sprechen, dass alle Menschen Brüder sind, und dabei die Menschen in unserer Umgebung nicht als unsere Brüder und Schwestern betrachten können. Solche Gelegenheiten, Liebe zu erweisen, kommen oft ganz unerwartet. Ein Beispiel dafür erschien in einem Zeitungsartikel im Oktober 1981. Ich war dermaßen beeindruckt von der Liebe und dem Mitgefühl, über die dort berichtet wurde, dass ich den Zeitungsausschnitt seit über 30 Jahren in meinen Unterlagen aufbewahre. In dem Artikel wird beschrieben, wie ein Non-Stop-Flug der Alaska Airlines von Anchorage nach Seattle mit 150 Passagieren an Bord zu einer abgelegenen Ortschaft in Alaska umgeleitet wurde, um dort ein schwer verletztes Kind abzuholen. Der Zweijährige war beim Spielen nahe von zu Hause auf eine Scherbe gefallen. Dabei wurde eine Schlagader am Arm durchtrennt. Der Ort lag 725 Kilometer südlich von Anchorage und befand sich gewiss nicht auf der Flugroute. Aber die dortigen Sanitäter hatten einen verzweifelten Hilferuf gesendet und so wurde der Flug umgeleitet, damit das Kind aufgelesen und nach Seattle ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Als das Flugzeug in der Nähe der abgelegenen Ortschaft landete, teilten die Sanitäter dem Piloten mit, dass der Junge so heftig blutete, dass er den Flug nach Seattle nicht überleben würde. Es wurde beschlossen, einen noch weiteren Umweg von 320 Kilometern nach Juneau zu fliegen, die nächstgelegene Stadt, in der es ein Krankenhaus gab. Nachdem der Junge in Juneau abgeliefert worden war, wurde der Flug nach Seattle fortgesetzt. Er hatte nun etliche Stunden Verspätung. Kein einziger Passagier hatte sich beschwert, obwohl die meisten Termine und Anschlussflüge verpasst wurden. Sie veranstalteten sogar eine Sammlung, als die Minuten und Stunden vergingen und für den Jungen und seine Familie kam eine erkleckliche Summe zusammen. Kurz vor dem Anflug auf Seattle brachen die Passagiere in Jubel aus, als der Pilot durchgab, er sei über Funk informiert worden, dass der Junge wieder gesund werden würde. Ich muss dabei an diese Schriftstelle denken. Die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe. Und bei wem am letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. Brüder und Schwestern, einige der besten Gelegenheiten, Liebe zu erweisen, bieten sich in den eigenen vier Wänden. Die Liebe muss im Mittelpunkt des Familienlebens stehen, und doch ist es oft nicht so. Zuweilen gibt es zu große Ungeduld, zu viel Streit, zu viele Wortgefechte, zu viele Tränen. Präsident Gordon B. Hinckley fragte einmal traurig: Wie kommt es, dass diejenigen, die wir am meisten lieben, so oft das Ziel scharfer Worte sind? Wie kommt es, dass unsere Äußerungen wie Dolche bis ins Mark dringen? Ende des Zitats. Die Antwort auf diese Fragen mag für jeden anders lauten. Unter dem Strich spielen die Gründe jedoch keine Rolle. Wenn wir das Gebot halten wollen, einander zu lieben, müssen wir einander mit Güte und Respekt begegnen. Natürlich ist bisweilen auch die ein oder andere Strafe erforderlich. Wir wollen jedoch stets an den Rat aus dem Buch Lehre und Bündnisse denken, dass wir demjenigen, den wir zurechtweisen mussten, anschließend vermehrt Liebe erweisen. Ich hoffe, dass wir jederzeit darauf bedacht sind, umsichtig und einfühlsam auf die Gedanken, Gefühle und Lebensumstände unserer Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Wir wollen nicht herablassend sein und herumkritisieren. Wir wollen viel lieber Mitgefühl haben und anderen gut zureden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch achtlose Worte oder Taten das Selbstvertrauen eines anderen zunichte machen. Die Vergebungsbereitschaft muss mit der Liebe Hand in Hand gehen. In der Familie und auch unter Freunden kommt es vor, dass Gefühle verletzt werden oder man anderer Meinung ist. Auch hier spielt es eigentlich keine Rolle, worum es ging. Die Kränkung darf sich nicht festsetzen und schwären, bis sie alles zersetzt. Vorwürfe halten die Wunden offen. Nur Vergebung heilt sie. Eine liebenswerte Dame, die inzwischen verstorben ist, besuchte mich einmal und erzählte mir unerwartet von verschiedenen Dingen, die sie bereute. Sie berichtete von einer Begebenheit vor vielen Jahren, bei der es um einen benachbarten Farmer ging, der einst ein guter Freund gewesen war, mit dem sie und ihr Mann jedoch oft Auseinandersetzungen gehabt hatten. Eines Tages fragte der Farmer sie, ob er über ihr Grundstück eine Abkürzung zu seinen Feldern nehmen dürfe. Sie unterbrach die Geschichte, sah mich an und sagte mit zitternder Stimme: Bruder Monson, ich ließ ihn nicht über unser Grundstück gehen, sondern verlangte, dass er den langen Weg außen herum ging, um auf sein Land zu kommen. Und so tat ich es immer wieder. Ich habe ihm Unrecht getan und bereue es. Er ist inzwischen tot, aber ich wünschte, ich könnte mich bei ihm entschuldigen. Wie sehr wünschte ich mir eine zweite Chance, nett zu ihm zu sein. Während ich ihr zuhörte, kamen mir diese traurigen Worte von John Greenleaf Whittier in den Sinn: Von allen traurigen Worten, die gesagt oder geschrieben worden sind, sind die traurigsten: Es hätte sein können. Ende des Zitats. Brüder und Schwestern, wenn wir einander liebevoll, gütig und umsichtig behandeln, vermeiden wir diese Reue. Liebe lässt sich auf vielerlei Weise gut zeigen, indem man lächelt, winkt, etwas Nettes sagt, ein Kompliment macht. Andere Möglichkeiten sind etwas weniger offenkundig. Man zeigt Interesse an dem, was der andere tut. Man lehrt freundlich und geduldig einen Grundsatz. Man besucht jemanden, der krank ist oder nicht aus dem Haus kann. Diese Worte und Taten und viele weitere vermitteln Liebe. Dale Carnegie, ein bekannter amerikanischer Autor und Dozent, war überzeugt, dass in jedem die Macht steckt, das Glück der Welt insgesamt zu vergrößern, wenn er jemanden, der einsam oder entmutigt ist, mit nur ein paar aufrichtigen Worten lobt. Er sagte, vielleicht haben Sie morgen schon vergessen, was Sie heute Nettes gesagt haben, aber der Empfänger dieser Worte mag sein Leben lang dafür dankbar sein. Mögen wir doch am heutigen Tage beginnen, allen Kindern Gottes unsere Liebe kundzutun. Ob sie zur Familie oder zum Freundeskreis gehören oder nur Bekanntschaften oder gar Wildfremde sind. Lassen Sie uns jeden Morgen beschließen, allem, was geschehen mag, liebevoll und freundlich zu begegnen. Nahezu unvorstellbar, meine Brüder und Schwestern, ist Gottes Liebe zu uns. Wegen dieser Liebe sandte er seinen Sohn, der uns genug liebte, dass er sein Leben für uns gab, damit wir das ewige Leben erlangen können. In dem Maße, wie es uns diese unvergleichliche Gabe bewusst wird, wird unser Herz mit Liebe für unseren ewigen Vater, für unseren Heiland und für alle Menschen erfüllt. Möge dies geschehen. Darum bete ich aufrichtig. Himmlischer Vater, ich bin froh, dass du immer da bist. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir neigen unseren Kopf vor dir in Dankbarkeit für das, was wir gehört und gefühlt haben heute. Wir danken dir für den Rat, den wir erhalten haben von unserem geliebten Propheten. Hilf uns und stärke uns, uns mehr zu lieben. Wir sind dankbar für die Worte des Muts und Glaubens. Unser Glauben ist stärker geworden. Wir hatten ein tieferes Verständnis und des Sühnopfers. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, wenn wir nach Hause gehen, mit Freude und Liebe dein Evangelium und dein Reich aufzubauen. Wir sagen diese Dinge im Namen Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 184. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.